Liebe Gemeinde, zum Karfreitagsgottesdienst grüße ich euch ganz herzlich. Ich finde es sehr schön, dass ihr euch in dieser urlaubsträchtigen Zeit Zeit nehmt für diesen besonderen Gottesdienst, der sicher vom Entscheidendsten handelt, das wir als Christen zu verkünden haben, nämlich den Tod und die Auferstehung Jesu, unseres Herrn. Und ich grüße euch herzlich mit dem Wort, das für den heutigen Tag in der Losung steht. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Zum Gebet bitte ich euch aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Festtag, für diesen Festgottesdienst. Wir danken dir dafür, dass du in unserer Mitte bist und uns beschenkst durch dein Wort, auf das wir hören wollen. Tu uns bitte Herz und Ohren auf, dass wir es aufnehmen und verstehen, dass wir es persönlich begreifen, dass du unser Leben willst, dass du uns vergeben hast, dass du ewiges Leben schenkst. So segne bitte diesen Gottesdienst, Herr Jesus Christus, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz und eine Ansage habe ich und eine am Anfang und eine am Ende. Die zu Beginn ist, dass wir die Passionsgeschichte hören werden heute nach dem Matthäusevangelium und zwischen den einzelnen Lesungen wird jeweils ein Lied angezeigt, das ich aber nicht jeweils immer wieder ansage, sondern schaut einfach bitte hin, hört aufs Klavier und folgt dem angezeigten Strophen. Aus Matthäus 26. Als es Abend geworden war, ließ sich Jesus mit den 12 Jüngern zum Essen nieder. Während sie aßen, sagte er zu ihnen: Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger waren tief betroffen. Jeder einzelne von ihnen fragte Jesus: Doch nicht etwa ich, Herr? Jesus antwortete: Der sein Brot mit mir in die Schale taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn muss sterben. So ist es in den Heiligen Schriften angekündigt, wie schrecklich für den Menschen, der den Menschensohn verrät. Er wäre besser nie geboren worden. Da sagte Judas, der ihn verraten wollte, zu Jesus: Doch nicht etwa ich, Rabbi. Jesus antwortete: Du sagst es. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr werdet euch alle von mir abwenden, noch in dieser Nacht. Denn so steht es in den Heiligen Schriften, ich werde den Hirten töten und die Schafe seiner Herde werden auseinanderlaufen. Aber nach meiner Auferstehung vom Tod werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Aber Petrus widersprach ihm, auch wenn sie sich alle von dir abwenden, ich werde es ganz bestimmt nicht tun. Jesus antwortete ihm, Amen, das sage ich dir. In dieser Nacht, noch bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, dass du mich kennst. Darauf sagte Petrus zu Jesus, sogar wenn ich mit dir sterben muss, ich werde nicht abstreiten, dich zu kennen. Das Gleiche sagten auch die anderen Jünger. Jesus sagte, die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn ausgeliefert an Menschen, die voller Schuld sind. Steht auf, wir wollen gehen. Seht doch, der mich verrät, ist schon da. Noch während er das sagte, sieh doch, Judas, einer der Zwölf, näherte sich ihm. Mit ihm kam eine große Truppe, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet war. Die führenden Priester und Ratsältesten hatten sie geschickt. Der Verräter hatte mit den Männern ein Erkennungszeichen ausgemacht. Wem ich einen Kuss gebe, der ist es. Nehmt ihn fest. Judas ging sofort auf Jesus zu. Er sagte, sei gegrüßt, Rabbi. Dann gab er ihm einen Kuss. Doch Jesus sagte zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen? Da traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. In derselben Stunde sagte Jesus zu der Menschenmenge, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr hier angerückt, um mich gefangen zu nehmen, wie einen Verbrecher. Täglich habe ich im Tempel gesessen und zu den Menschen gesprochen, da habt ihr mich nicht festgenommen. Aber alles ist so geschehen, damit in Erfüllung geht, was die Propheten in den heiligen Schriften über mich gesagt haben. Da ließen ihn alle Jünger im Stich und ergriffen die Flucht. Früh am Morgen fiel die Entscheidung über Jesus. Alle führenden Priester und Ratsältesten des Volkes fassten den Beschluss, Jesus soll hingerichtet werden. Sie ließen ihn fesseln und führten ihn ab und übergaben ihn den römischen Bevollmächtigen Pilatus. Als Judas erfuhr, dass Jesus zum Tode verurteilt wurde, packte ihn die Reue, denn er hatte Jesus verraten. Er brachte die 30 Silberstücke zu den führenden Priestern und Ratsältesten zurück, die er für seinen Verrat erhalten hatte. Und er sagte, ich habe große Schuld auf mich geladen. Ein Unschuldiger wird getötet, und ich habe ihn verraten. Sie antworteten, was geht uns das an? Das ist deine Sache. Da warf Judas die Silberstücke in den Tempel, lief weg und erhängte sich. Dein Leben hat Sinn. Dein Leben hat Sinn. Das muss uns gesagt werden, damit wir es glauben können. Und ich meine, im Neuen Testament verdeutlicht das vielleicht keine andere Geschichte so sehr wie die von Judas Ischariot, die Geschichte des Mannes, der Jesus verriet. Und so habe ich diese Predigt überschrieben mit dem Titel Gute Nachricht für Judas Ischariot. Judas Klage galt nicht einer sinnlosen Welt. Diese Klage führen auch wir. Judas Klage galt nicht einer sinnlosen Welt bloß. Sein eigen Leben erschien ihm sinnlos. Nicht die Welt war ihm unerträglich geworden, sondern er sich selbst. Die Welt, dachte Judas, muss von mir gereinigt werden nach dem, was ich getan habe. Ich habe einen Unschuldigen verraten. Die Welt muss von mir gereinigt werden. So warf er sein Leben weg. Das war ihm das einzig Sinnvolle, das er nach seinem Verrat an Jesus noch tun konnte. Judas verzweifelte an der Absurdität seiner Existenz, auch an der Absurdität seines Handelns. Sah Jesus das kommen, als er sagte, dass es für den, der ihn verriet, besser wäre, nie geboren worden zu sein? Vielleicht. Mehr jedoch beantwortet Jesu Verheißung aus Johannes 16, Vers 22, die Frage nach dem Sinn seines Lebens. Jetzt, sagt Jesus, seid ihr voller Angst und Trauer, aber ich werde euch wiedersehen. Und dann wird euer Herz voll Freude sein, und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. An jenem Tage werdet ihr mich nichts mehr fragen. Der Punkt, liebe Gemeinde, ist, dass sich Judas Tat nicht absolut von dem Verhalten anderer unterschied. Auch nicht absolut von deinem Verhalten unterscheidet. Die Freunde Jesu flohen, ließen Jesus allein zurück. Petrus leugnete, Jesus zu kennen. Paulus fand als junger Mann Gefallen an der Steinigung des Stephanus und der Ermordung anderer Christen. Daneben die Priester, die Schriftgelehrten, die Römer und wir. Wir alle werden erwähnt in der Passionsgeschichte. Jeder steht an seinem Platz, jeder nimmt den seinen ein. Ausnahmslos alle Menschen werden in Römer 5, Vers 10 von Natur aus Feinde Gottes genannt. Und folgerichtig Römer 3, Vers 23, alle unter dasselbe Urteil gestellt. Alle sind schuldig geworden, lesen wir da. Die Welt hasst mich, stellt Jesus Johannes 7, 7 unumwunden fest. Denn ich bezeuge ihnen, dass ihre Werke böse sind. Ihr Lieben, sobald wir mit Jesus und seiner Botschaft in Berührung kommen, spüre ich, es steht nicht so gut um uns, wie wir denken. Es steht nicht so gut um mich, wie ich vielleicht meine. Denn die Gebote Jesu und seinen Willen kenne ich gut. Damit bin ich vertraut und du bist es auch. Aber es steht nicht so gut um uns, wie wir meinen, mit der Erfüllung dieses Willen Gottes. Sobald wir mit seiner Botschaft, mit Jesu Botschaft in Berührung kommen, spüren wir das. Das Bild, das wir von uns selber machen, ist ein anderes, als das Gott über uns hat. Der Irrtum, aus eigenem Entschluss könnten wir alles zum Guten wenden. Mit der Konsequenz, dass wir am Ende meinen, der Gerechtsprechung Gottes, der Vergebung Jesu weniger als Judas zu bedürfen. Und ich vermute, dass dieser Gedanke schon einmal durch dein Hirn gezogen ist, als du diese Geschichte von Judas Verrat lasst, mit einem gewissen Entsetzen und Schaudern. Wie konnte der das denn tun? Und die Geschichte, die Passionsgeschichte sagt, ihr hättet's alle getan. Keiner ist vom Verrat ausgenommen in dieser Geschichte. Das ist ganz deutlich. Jeder macht sich auf seine Weise dünne. Das Menschenbild, demnach wir als selbstmächtige Sinngeber dastehen, protestiert freilich gegen Jesu Passion. So schlimm ist es um uns nicht bestellt. So schlimm ist es um mich nicht bestellt. Diese Überzeugung lebt in vielen. Aber ihr Lieben, wenn das zutrifft, ist die Sinngebung deines Lebens deine eigene Sache. Dann musst du für den Sinn deines Lebens aufkommen. Und dann gib dir Mühe und streng dich tüchtig an, dass das gelingt. Denn dann ist auch die Sinnverfehlung das, was die Bibel Sünde nennt, dein ganz eigenes Problem. Dann hast du dich darum, selbst zu kümmern. Liegt es an uns, dem Leben Sinn zu geben, müssen wir uns auch der Sinnverfehlung stellen und sie uns selbst zur Last legen. Du kannst nicht das eine haben und das andere leugnen. Liegt es an uns, dem Leben Sinn zu geben, müssen wir uns auch die Sinnverfehlung zur Last legen. Und konsequent dachte Judas diesen Gedanken zu Ende. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Er sagte zu ihnen, ich habe eine schwere Schuld auf mich geladen. Ein Unschuldiger wird getötet und ich habe ihn verraten. Und die anderen bestärken ihn darin. Was geht uns das an? Sagen sie. Sieh du zu. Da ging er weg und er hängte sich. Das hat doch alles keinen Sinn. Es hat mit dir keinen Zweck mehr, flüstert dir die Erinnerung deiner Niederlagen ins Ohr. Gerade da, wo wir uns als Christen verhalten möchten und am eigenen Maßstab scheitern. Davon weiß der Apostel Paulus, wenn er von der Ablösung des Gesetzes der Taten durch das Gesetz des Glaubens spricht. Er weiß um diese Einflüsterung, die da sagt, deine Niederlage ist unverzeihlich. Aber die Passion Jesu redet und spricht zu uns. Der Glaube an Christus ist das Ende des eigenen Stolzes. Dafür steht das Kreuz Jesu und dafür steht auch das Abendmahl. Wer zum Mahl kommt, wer Brot und Kelch nimmt, der bekennt damit Ende seines Stolzes. Ich verdiene mir hier nichts selber. Häufig aber binden wir einander wechselseitige Erwartungen und Ansprüche. Wir binden uns daran. Sieh du zu, ist dann auch unser Text, mit dem wir andere allein lassen. Oft beschränken wir das Evangelium auf die menschlichen Aktivposten und wir rauben es denen, die hilflos, die verwirrt, die verzweifelt wie Judas sind. Die sagen, ich nehme mir den Strick. Jedoch, ihr Lieben, zur Gemeinde Jesu, zu unserer Gemeinde, in unsere Mitte gehört niemand dazu, weil er feststeht, weil er nicht gefallen ist. Zur Gemeinde Jesu gehört, wer zu Christus gehört, wer zum Mahl geht, wer sich auf Christus allein verlässt. Und so feiert auch Jesus mit Judas und Petrus das Abendmahl, nimmt sie in die Gemeinschaft mit sich hinein, obgleich er um ihren späteren Verrat und die Verleugnung weiß. Noch einmal, wenn die Sinnfrage mit der Schuldfrage zusammenfällt, woraus sollen dann Judas und all die anderen Menschen, die sich selber verurteilen und das Recht zu leben absprechen, woraus sollen sie dann Hoffnung schöpfen? Indem wir hingehen und ihnen ihre und uns die eigene Schuld ausreden? Nein, wir wissen es doch besser. Ob alle Menschen Jesus nötig haben? Viele fragen das. Spricht Jesus doch auch von den Gesunden, die den Arzt nicht benötigen? Lebensrettung, wie sie Judas Ischariot nötig hat und der christliche Glaube verkündet, ist nichts Menschenmögliches. Lebensrettung, wie sie die Passion Jesu verkündet, ist nichts Menschenmögliches. Das steht in Gottes Augen nicht zur Debatte. Und darum, ja, alle Menschen haben Jesus nötig. Eine andere Frage ist, wofür und wozu Gesunde ihre Gesundheit haben und wozu sie dir gegeben ist und wo du zu Glaube empfangen hast, wenn du dich für gesund hältst und als Glaubenden betrachtest. Ihr Lieben, was Jesus tut, das sollen alle Gesunden tun. Gesund vor Gott ist einer, der sich nicht um seine eigene Gesundheit sorgt und also die Krankheit der anderen meidet, sondern gesund ist einer, der sich um die Kranken kümmert. Gesunden ist Gesundheit gegeben für die Kranken. Und deshalb rief Jesus Judas in seinen Jüngerkreis. Jesus zog sich in der Nacht und Stille für Stunden zurück, um die 12 Jünger von seinem Vater zu erbitten. Denken wir das mit, wenn wir von diesem Judas hören. Auch er war ein Erwählter im Kreis der Jünger. Und so hat Jesus auch dich erwählt. Hat dich erwählt als den, der du heute bist. Und als den, der du morgen sein wirst. Jesus hat dich angenommen als denjenigen, der du bist, die wir sind und als die, die wir sein werden, was immer sich noch über uns herausstellen wird. Und warum hat er das getan? Weil Jesus sah, dass du seine Erlösung bedurftest, weil er gesehen hat, dass ich seine Erlösung bedarf. Darum hat er sich vor deiner und meiner Schuld nicht in Sicherheit gebracht. Und so kam heraus, was jetzt am Tage ist. Als den Unerträglichen nahm Jesus Judas an, um ihn zu ertragen. Und als die Unerträglichen nimmt Jesus uns an, dich und mich, uns zu ertragen. Und vergeben heißt, Sinnzerstörung wegnehmen und neuen Sinn geben. Unsere Reue kann das nicht, so wenig es die fatale Reue des Judas vermochte. Im lutherischen Katechismus heißt es darum, wo Vergebung ist, da ist auch Leben und Seligkeit. Wo Vergebung ist. Und das könnte für unsere Gemeinden eine Revolution sein, wenn uns mehr daran läge, die Sünder in und außerhalb der Gemeinde anzunehmen, als auf die eigene Reinheit oder die der Gemeinde bedacht zu sein. Vergessen wir nie, als Unerträgliche sind wir allesamt Getragene. Und als gesund Gewordene ist uns Gesundheit gegeben für die Kranken. Sie einzuladen zu Christus, dem, der Vergebung gewährt, allen Menschen, ist unser Auftrag. Unsere Berufung. Und da sollen wir zusehen, das weiterzugeben. Amen. Thank you. Als sie die Stadt verließen, trafen sie einen Mann aus Kyrene. Sein Name war Simon. Den zwangen sie, für Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie zu der Stelle, die Golgatha heißt, das bedeutet Schädelplatz. Sie gaben Jesus Wein zu trinken, der mit Galle gemischt war. Er probierte davon, wollte ihn aber nicht trinken. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem Kopf brachten sie ein Schild an. Auf dem stand der Grund für seine Verurteilung. Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, lästerten über ihn. Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten: Du wolltest doch den Tempel abreißen und in nur 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann rette dich selbst und steig vom Kreuz herunter. Genauso machten sich die führenden Priester zusammen mit den Schriftgelehrten und Ratsältesten über ihn lustig. Sie sagten: Andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Dabei ist er doch der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann glauben wir an ihn. Er hat Gott vertraut, der soll ihn auch retten, wenn er ihn liebt. Er hat doch behauptet, ich bin Gottes Sohn. Bevor wir das Abendmahl feiern, haben wir jetzt eine Zeit der Stille. Und wer beten möchte, auch laut beten möchte, kann dies in dieser Zeit tun. Amen. Wir wollen nun das Abendmahl feiern und jeder, der Glaube an Jesus Christus hat, der allein auf ihn vertraut und nicht mehr aufs eigene Verdienst und Werk, der ist eingeladen, an diesem Mahl teilzunehmen. Und ich bitte Marinka, hier vorn an den Tisch zu kommen und ich werde hier an dem Tisch sein. Und ihr seid gleich eingeladen, nach vorne zu kommen und Brot und Kelch aus der Hand Jesu zu empfangen. Wir hören auf die Einsetzungsworte ebenfalls aus dem Matthäusevangelium. Beim Essen nahm Jesus ein Brot, er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern. Er sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, er sprach das Dankgebet und gab ihn seinen Jüngern. Und er sagte: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit dem Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden zur Vergebung ihrer Schuld. Das sage ich euch. Ich werde von jetzt ab keinen Wein mehr trinken. Erst an dem Tage werde ich mit euch neu davon trinken, wenn mein Vater sein Reich vollendet hat. Wir stehen bitte auf und beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus lädt euch ein und spricht: Kommt herzu, es ist alles bereit. Zum Ende dieses Gottesdienstes wünsche ich euch noch einen sehr innigen Karfreitagabend und ich wünsche euch ein sehr frohes Osterfest, zu dem wir uns hier wiedersehen können zum Gottesdienst am Ostersonntag um 10 Uhr. Und ich lade jetzt ein zu unserer Gebetsnacht, die beginnt um 21 Uhr und bis 24 Uhr geht sie. Und wir haben uns das so gedacht, dass man immer so im Stundenrhythmus kommen kann. Du kannst eine Stunde bleiben, du kannst aber auch alle vier bleiben. Ihr seid ganz herzlich dazu eingeladen, diesen Karfreitag im Gebet, im gemeinsamen Gebet und in der Stille, im Raum der Stille ausklingen zu lassen. Der Raum der Stille befindet sich, wenn ihr hier vorne runtergeht, die Treppe runter, im Living Room. Oder ihr erreicht den Raum der Stille auch direkt von dem hiesigen Parkplatz Lippstädter Straße. Zum Segen stehen wir bitte auf. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. In solchem Glauben segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.